Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Arnold Retzer. Ich heiße Karin Röder. Sie sind Paartherapeut, Privatdozent für Psychotherapie, Gründer und Leiter des Systemischen Instituts Heidelberg und Sie loben die Vernunft-Ehe, Herr Dr. Retzer. Was ist das eigentlich, eine Vernunft-Ehe?
Für mich gibt es zwei wesentliche Merkmale, die ich mit vernünftig in der Ehe oder Vernunft-Ehe verknüpfe. Das ist zum einen, dass die Vernunft um die Grenzen und Begrenzungen von bestimmten Vorstellungen, Ideen, aber auch Handlungen weiß und diese Grenzen auch berücksichtigt in ihrem eigenen Denken, in ihrem eigenen Handeln. Und das zweite Merkmal ist, dass die Vernunft darin besteht, dass man aus Erfahrungen lernt. Es nützt nämlich nichts, Erfahrungen zu machen. Man kann noch so viele machen, wenn man nichts daraus lernt. Lernen meint, dass man betrachtet, was führt zu Zielen, die ich habe, was ist nützlich und was führt zu Fehlschlägen. Wobei ich meine, dass man sogar mehr aus den Fehlschlägen, aus den Fehlern, aus dem Scheitern lernt, als aus den Erfolgen. Das wären die beiden Merkmale. Das heißt, eine Ehe, die vernünftig geführt wird, eine Vernunft-Ehe, weiß um die Grenzen ihrer Möglichkeiten, ihrer Ziele, und die Beteiligten an einer Vernunft-Ehe lernen aus ihren Erfahrungen, vor allen Dingen aus dem Scheitern.
Lob der Vernunft-Ehe heißt Ihre Streitschrift für mehr Realismus in der Liebe. Klingt nicht sehr romantisch.
Das mag sein, ja. Aber ich glaube, um die Romantik in Paarbeziehungen, besonders am Beginn einer Paarbeziehung, muss man sich nicht sorgen. Und da muss man auch kein Lob aussprechen. Es ist nun mal so in unserer Gesellschaft, dass seit etwa 200 Jahren die Eintrittskarte in eine Paarbeziehung, in eine Partnerschaft, in eine eheähnliche Partnerschaft, in eine Ehe, die Eintrittskarte ist, dass man das romantische Gefühl der Liebe hat oder dass man verliebt ist oder dass man sich liebt. Und von daher mache ich mir da keine Sorgen. Nur, das ist psychiatrisch gesprochen ein Durchgangssyndrom mit der Betonung auf Durchgang. Das geht irgendwann vorbei und dann stellt sich die Frage, was machen wir jetzt mit der begonnenen Paarbeziehung? Und da stellt sich die Frage, ob da Romantik alleine trägt und zum Erfolg beiträgt.
Da reden wir gleich noch drüber. Vernunft-Ehe, manche würden sagen, naja, noch vernünftiger als die Vernunft-Ehe wäre vielleicht erst gar nicht zu heiraten. Wie sehen Sie das?
Das kann für manche nützlich sein, ist aber häufig das Ergebnis sozusagen von fehlgeschlagenen Versuchen. Ja? Ich glaube aber, dass es ein Ratschlag ist, den nicht so viele annehmen. Es gibt eine große Sehnsucht in unserer Gesellschaft, eine Beziehung zu haben, die sich unterscheidet von den Beziehungen, die man sonst hat, am Arbeitsplatz, Geschäftsbeziehungen, Beziehungen zur Familie und Ähnliches. Und zwar eine Beziehung, in der möglicherweise all das möglich sein soll, was an anderen Stellen an der Beziehung nicht möglich ist. Also insofern ist das möglicherweise ein gut gemeinter Ratschlag, aber ob der wirklich befolgt wird, das bezweifle ich. Selbst Hardcore-Singles erleben häufig ihren Lebensstil als Single in den meisten Fällen nicht als eine gewählte Form, sondern als eine erlittene Form. Sozusagen erlitten in Ermangelung eines Partners und die Sehnsucht nach einer solchen exklusiven, ausschließlichen Beziehung scheint mir weiterhin ungebrochen zu sein.
Trotzdem schreiben Sie in Ihrem Buch Lob der Vernunft-Ehe, Liebe und Leben bzw. Liebe und Ehe sind gar nicht vereinbar.
Ja.
Warum
das ist
nicht?
Natürlich etwas überspitzt formuliert. Ja. Fangen wir mal mit der Liebe an. Die Liebe ist mit dem Leben nicht vereinbar. Damit meine ich, sie ist mit dem Leben auf Dauer nicht vereinbar. Die Liebe ist von der individuellen Empfindung her ein außergewöhnlicher Zustand. Ja. Man hat psychiatrische Symptome, ja, Konzentrationsstörungen, das heißt, man konzentriert sich nur noch auf eines, auf den Geliebten. Man hat Schlafstörungen, man hat veränderte Körperempfindungen. Sie brauchen nur in der Gebrauchslyrik sich umzuschauen. Peter Maffay bringt das wunderbar auf den Punkt. Wenn ich gehe, geht nur ein Teil von mir. Wenn Sie das einem Psychiater im entsprechenden Kontext sagen, der wird sagen, das kann man behandeln, Medikamente erhöhen. Das heißt, das ist letztlich ein sehr, sehr anstrengender Zustand, den man mit zwanghafter Besessenheit vergleichen kann und der auch ähnliche Hirnaktivitäten erzeugt wie bei Kokainabhängigen. Also auf die Dauer schwer physiologisch allein durchzuhalten. Mhm. Die Liebe ist aber auch etwas, was sich für uns verbindet mit einer bestimmten Organisationsform, mit einer Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung zeichnet sich dadurch aus, dass ein exklusives Verhältnis hergestellt wird zu jemand anderem, dass es etwas gibt, das nenne ich eine ungehemmte, unzensierte Kommunikation. Damit ist gemeint, dass Liebende mit allem, was ihnen etwas kurz formuliert durch die Synapsen streicht, dass sie mit dem allem ein Gehör finden beim Geliebten und dass sie für alles, was der Geliebte einem zuträgt, ein offenes Ohr haben sollen. Das ist auf die Dauer nicht durchzuhalten. Spätestens bei der Geburt des ersten Kindes wird sich herausstellen, dass der Partner im unzensierten, ungehemmten Liebesdialog einschläft, weil er einen 24-Stunden-Job zu erledigen hat. Also was ich damit meine, ist, dass die Liebe auf die Dauer mit der Organisation des alltäglichen Lebens schwer oder nicht vereinbar ist. Und dafür gibt es eine Abhilfe sozusagen, das ist eine ganz andere Organisationsform, das ist die Organisationsform der Ehe, die anderen Regeln und anderen Gesetzmäßigkeiten gehorcht.
Ja, und kann denn die Liebe in dieser Organisationsform der Ehe nicht trotzdem helfen?
Sie kann helfen und es ist sogar vernünftig, sozusagen sich von der Liebe helfen zu lassen. Und zwar dort, wo, ich habe über die Vernunft gesprochen, ein Merkmal davon ist die Begrenzung von bestimmten Vorstellungen, dort, wo die Ehe an ihre Grenzen stößt. Ja. In der Ehe, das ist ein Vertragsverhältnis zweier geschäftsfähiger Vertragspartner, die sich zusammenschließen zur Optimierung ihres gemeinsamen Lebens. Eine solche Organisationsform, die Organisationsform der Ehe, soll den Prinzipien von Gerechtigkeit, von Gleichheit und Ähnlichem gehorchen. Und da wird man die Erfahrung machen, wenn man selbst erfahrungsmäßig mit der Ehe experimentiert hat, dass das sehr schnell an seine Grenzen stößt. Und da kann jetzt der Rückgriff sozusagen auf die Organisationsform der Liebe eine Möglichkeit sein, eine Ressource sein, eine Lösung sein, um mit den Unerträglichkeiten, hätte ich fast gesagt, einer Ehe zurechtzukommen.
Stichwort Gleichheit, Gleichberechtigung. Das ist ja auch etwas, was in der Emanzipationsbewegung diskutiert worden ist. Und daraus haben dann viele den Schluss gezogen, wenn auch vielleicht manche augenzwinkernd, Männer und Frauen passen eigentlich gar nicht zusammen. Stimmen Sie dem zu?
Loriot hat es, glaube ich, sehr schön formuliert. Ja, ich stimme dem vollkommen zu, aber mit dem Zusatz, es macht nichts. Ich würde zum Beispiel niemals eine Paarbeziehung eingehen mit jemandem, der genauso ist wie ich. Ja, also ich bin mir selbst langweilig genug. Insofern glaube ich, dieses Nicht-Zusammenpassen, wenn man so will, der Unterschied, der unauflösbare Unterschied, ist eine große Attraktivität in Paarbeziehungen und insofern eine Ressource.
Meinen Sie damit auch, Herr Dr. Retzer, der Unterschied nicht nur Mann-Frau, sondern auch im Charakter, in den Eigenarten, die jemand hat?
Absolut, ja. Also wenn man so will, wenn gleiche Charaktere aufeinandertreffen und man sich versteht, hat man sich ja meist nichts mehr zu sagen. Das heißt, der Unterschied auch in den Charakteren kann eine Herausforderung sein, eine Herausforderung, die Dinge möglich macht, die bei gleicher Charaktere nicht möglich sind.
Aber genau das ist ja auch oft das Potenzial von Streit, wenn der andere anders ist, anders will, anders denkt und fühlt als ich.
Absolut. Allerdings unter einer Voraussetzung, dass der andere, der nicht die gleichen Vorstellungen vom Leben, von der Ehe hat, wenn man versucht, den umzumodeln, dann hat man möglicherweise ein Problem und möglicherweise ein unlösbares Problem. Das heißt, nicht der Unterschied ist das Problem, sondern wieder der Versuch der Auflösung des Unterschiedes, indem man versucht, den anderen so zu gestalten, so zu verändern, wie man denkt, dass er verändert gehört.
Das sehen ja die meisten noch ein, dass ich jemanden nicht einfach verändern kann. Und trotzdem ist ja oft die Hoffnung bei der Heirat, naja, in der Ehe wird sich das schon legen. Da geht das ganz von selbst.
Ja, Die Hoffnung ist auch so eine überbewertete Kategorie. Ja? Heißt ja so schön, also die Hoffnung stirbt zuletzt oder sowas. Ich meine, wer Hoffnung hat, ist eh nur schlecht informiert. Ja? Das heißt, die Hoffnung, die ist ja häufig schärfer formuliert. Man heiratet jemanden und sagt sich, also der oder die ist ganz nett, sonst würde man sie nicht heiraten. Der hat 2, 3 Macken, aber das kriegen wir auch noch hin. Gemeint ist damit, ich kriege dich auch noch hin. Und dann wird von der Hoffnung gespeist, Veränderungsversuche gestaltet. Dann hat man, wenn man Glück hat, 10, 15 Jahre ins Land gehen lassen. Der Partner hat diese Macken 2 oder 3 mindestens in der gleichen Stärke, Ausführung wie am Hochzeitstag. Allerdings ist in der Zwischenzeit ein Großteil möglicherweise von Lebensqualität auf der Strecke geblieben, weil man ein unlösbares Problem versucht hat zu lösen. Oder nochmal anders ausgedrückt, jemand, der von seinem Partner Veränderungsversuchen ausgesetzt ist, der erlebt diese Veränderungsversuche als einen Angriff, möglicherweise auf zentrale Wertepräferenzen, Lebensstile und Ähnliches. Und Menschen reagieren nun mal vernünftigerweise, könnte man fast sagen, auf Angriff mit Verteidigung. Und das hat den paradoxen Effekt, je mehr man versucht, den anderen zu verändern, umso mehr bleibt er derselbe.
Was soll ich denn dann tun, wenn ich mich über bestimmte Verhaltensweisen des Partners ärgern? Einfach hinnehmen?
Also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also man kann sagen, Schluss, den will ich nicht mehr. Ich schaue mich mal um auf dem Markt, ob es nicht andere passendere Angebote gibt sozusagen mit anderen Merkmalen, mit besseren Merkmalen. Im letzten Jahr gab es ja die sogenannte Abwrackprämie und das ist ja für manche durchaus ein Modell sozusagen, den Altgedienten nicht mehr auf dem neuesten Stand befinden, nicht mehr reparaturfähigen Gegner, müsste man fast schon sagen, gegen einen neuen einzutauschen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die nenne ich in meinem Buch die resignative Reife. Damit meine ich, wenn man so will, als Ergebnis des Lernprozesses, was funktioniert nicht, diese vergeblichen, mit viel Mühe, mit viel Ärger, mit viel Leid verbundenen Veränderungsversuche aufzugeben. Das hat manchmal, sogar häufig, den Effekt, dass sich wie von Geisterhand die bisher zu verändernden Macken von selbst auflösen, weil der Partner nicht mehr verteidigen muss, weil er nicht mehr angegriffen ist.
Wie im richtigen Leben, also so nach dem Motto, gib mir die Fähigkeit, das hinzunehmen, was ich nicht ändern kann, das zu ändern, was ich ändern kann und die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden.
So könnte man es zusammenfassen.
Das ist nur nicht so einfach.
Ja. Man muss vor allen Dingen, glaube ich, seine Erfahrungen gemacht haben. Ja? Also ich würde jungen, frisch Verliebten oder Paaren, die gerade heiraten, nicht sofort raten, in die resignative Reife zu gehen. Zum einen machen die das ohnehin nicht. Es braucht einen gewissen Größenwahnsinn, jemanden zu heiraten und das ohne Laufzeitbegrenzung. Ja? Und dann macht man seine Erfahrungen. Ich glaube, dass das etwas ist, was nicht leicht ist, aber häufig ist es viel, viel schwerer, das Leidvolle weiter fortzuführen. Und diese Wahl der Entscheidung hat man in jeder Phase sozusagen der Ehebiografie, aber auch, wie Sie schon richtig sagen, auch im alltäglichen Leben.
Und der oder diejenige, die ihren Partner austauschen gegen einen anderen, wie Sie eben so provokativ gesagt haben, machen vielleicht die Erfahrung, dass der Nächste auch nicht besser ist. Woran liegt das denn dann?
Das habe ich auch schon mal gehört, dass das so sein soll. Ja? Weil sich möglicherweise die Partner doch nicht so grundlegend voneinander unterscheiden. Ja? Ich glaube, dass ein neuer Versuch mit einem neuen Partner möglicherweise anders werden kann, weil der Suchende möglicherweise ein anderer ist, weil er die Erfahrung einer gescheiterten Beziehung hinter sich hat. Aber ich halte das wirklich für eine fatale Entwicklung, zu hoffen, man wird irgendwann den Richtigen finden. Ja? Den wird es wahrscheinlich nicht geben, obwohl das eine uralte Idee ist. Ja? Also bei Platon gibt es ja schon die Vorstellung, dass die Menschen ursprünglich eine andere Form hatten, eine Kugelform hatten und dass 2 Partner zusammen in einer Kugel sozusagen verbacken waren. Die wurden dann von Zeus getrennt und seitdem laufen sozusagen 2 Teile einer Kugel durch die Welt. Und die Vorstellung bei Platon ist ja, dass es einen einzigen richtigen Partner gibt. Und diese Vorstellung halte ich nicht für zielführend, sondern eher für problematisch.
Meine bessere Hälfte.
Genau, da klingt Platon nochmal an.
Und dann geht es doch weiter in vielen Beziehungen so nach dem Motto, nicht ohne dich, aber auch nicht mit dir. Streit ist programmiert. Da reden wir auch gleich noch drüber. Jetzt kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch. B.B. King und Sheryl Crow und Sie singen Need Your Love So Bad.
I need someone's hand to lead me through the night. I need for someone's arms to hold and squeeze me tight. I need your love so bad.
B.B. King und Sheryl Crow, Need Your Love So Bad. Ein Wunsch des Heidelberger Paartherapeuten Arnold Retzer. Herr Dr. Retzer, die Ehe soll für alles Mögliche herhalten. Versorgung, besonders der Kinder, Unterhaltung, Unterhaltung, Bollwerk nach außen, warmes Nest, seelische Wunden heilen, eine schlimme Kindheit vergessen lassen, Gemeinschaft und funktionierender Haushalt und das alles bei knisternder Erotik. Das sind ja jede Menge Erwartungshaltungen. Ist das vernünftig?
Absolut nicht. Ja. Also das ist eine Überlastung, wenn man so will, der Ehe, die nicht vernünftig ist. Ja. Und das wären auch die Grenzen, wenn man so will, die zu berücksichtigen sind, dass das alles nicht zu verwirklichen ist. Und vor allen Dingen auch nicht auf Dauer zu verwirklichen ist. Ja. Und das scheint mir etwas Wichtiges zu sein, dass die Vernunft-Ehe diese Erwartung auch realistisch relativieren kann, das heißt Abstriche machen kann, etwas weglassen kann. Das scheint mir die Herausforderung der erfolgreichen Ehe zu sein, die ich auch Vernunft-Ehe nenne.
Wie können denn die Ehepartner das lernen?
Also zunächst mal ist das Wichtigste, sich immer wieder vor Augen führen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und vielleicht auch ein bisschen etwas an Skepsis gegenüber den Ratschlägen, die einen so umzingeln. Sie brauchen ja nur in eine Buchhandlung zu gehen und sind umzingelt von Ratschlägen, was sie zu tun haben, um das Glück herzustellen oder all diese Dinge, die sie eben aufgezählt haben.
Ja, und was mir auch aufgefallen ist, ich bin ja auch in den 70er Jahren sozialisiert worden, habe da meine erste Beziehungserfahrung gemacht und da fing das an, dass man an der Beziehung arbeiten muss und das finde ich so furchtbar anstrengend. Muss man das wirklich?
Also allein das Wort arbeiten zu gebrauchen, da wird es einem ja nicht leicht, sondern es wird schwer. Alles ist ja inzwischen Arbeit, wie Sie richtig sagen. Also Beziehungsarbeit, Trauerarbeit, sogar Freizeitarbeit. Sie brauchen ja nur in ein Fitnessstudio reinzugehen. Das sieht ja aus, Workout, also wie in den frühen Zeiten von Galeerensklaven. Alles ist Arbeit. Der Begriff der Arbeit ist ja häufig verbunden damit, dass da irgendetwas, was noch nicht ist, hergestellt werden soll oder produziert werden soll. Und damit sind wir wieder bei den Überforderungen, dass man etwas zu erreichen hat. Ich vergleiche die Vernunft-Ehe eher mit einem Kunstwerk. Es gibt Kunstwerke, wo der Künstler etwas hinzufügt. Der Maler fügt der leeren Leinwand Farbe hinzu und daraus entsteht das Kunstwerk eines Gemäldes. Es gibt aber auch Kunstwerke, die entstehen durch Weglassen. Der Bildhauer schlägt Marmor weg und lässt daraus die wunderschöne Statue oder Skulptur entstehen. Mhm. Und mir scheint das Zweite, das Weglassen sozusagen, die adäquatere Metapher für das zu sein, was eine Ehe erfolgreich macht.
Wenn man mit dem Heißluftballon in den Himmel steigt, muss man ja auch Gewicht abwerfen, um nach oben zu kommen. Ne?
Genau. Ja.
Ist es bei der Ehe auch so?
Vorübergehend ja, aber es könnte dann ein Wind aufkommen und man wird vom Ziel weggetragen und Ähnliches. Ja. Es ist eine gefährliche Angelegenheit. Auf der einen Seite wird man leicht, auf der anderen Seite verliert man den Boden unter den Füßen. Ja. Und von daher glaube ich, das ist immer mit zu berücksichtigen, dass etwas, was vorübergehend möglicherweise erfolgreich ist, langfristig zu einem großen Problem werden kann.
Lob der Vernunft-Ehe ist Ihr Credo, Herr Retzer, und so heißt auch Ihr gleichnamiges Buch. Jetzt haben wir so viel vernünftig über Vernunft in der Ehe geredet. Wo bleibt dann die Liebe?
Die Liebe ist zunächst mal am Anfang in unserer Kultur immer da. Dann ist es in gewissen Situationen, wenn man es metaphorisch ausdrücken will, vernünftig, die Liebe auf Eis zu legen. Zum Beispiel, wenn das erste Kind geboren ist. Ja, ja brr, aber beides sozusagen. Es wird kalt dort, aber die Liebe kann möglicherweise, wenn sie auf Eis gelegt wird, ihr Verfallsdatum nicht so schnell erreichen. Und dann kann sie möglicherweise auch wieder aus dem Gefrierfach herausgenommen werden, wenn man an die Grenzen der Ehe stößt.
Gibt es noch andere Beispiele in einer Ehe, in der es vielleicht besser wäre, die Liebe vorübergehend auf Eis zu legen, um sich später wieder aufzutauen?
Ja, an solchen Übergangsphasen, ja, wo es möglicherweise sinnvoll ist, vernünftig zu überlegen, ob die gemäßigte Organisationsform einer Ehe tatsächlich eine ist, die realisierbar wäre. Das ist auch eine Möglichkeit. Es gibt auch das Auf-Eis-Legen der Liebe, wenn die Liebe, die am Anfang eine zwanghafte Besessenheit ist, in derselben Form wieder auftauchen soll. Das ist eine Illusion. Ja? Es gibt inzwischen in den USA sehr schöne Untersuchungen. Man versucht ja alles sozusagen hirnmäßig dingfest zu machen. Und man hat auch akut Liebende in die Röhre geschoben, hat geguckt, wo wird's hinten blau. Und man hat festgestellt, dass akut Liebende ähnliche Aktivitätsmuster im Gehirn haben wie Kokainabhängige. Ganz neue Untersuchungen haben jetzt auch langdauernde Eheveteranen in die Röhre geschoben, also Paare, die seit 20 Jahren verheiratet sind, die diese Ehe als zufriedenstellend erlebt haben. Und man hat ganz andere Aktivitätszentren im Hirn feststellen können, die mit Gelassenheit verbunden sind. Das heißt, auch die Liebe ist, wenn sie auf Eis gelegt wird, eine, die Veränderung unterworfen ist. Und wenn man so will, die Herausforderung ist, aus einer zwanghaften Besessenheit eine Gelassenheit werden zu lassen, in der man des anderen sicher ist, ja, aber man nicht auf diese pathologischen Erscheinungsformen wie am Beginn der Paarbeziehung setzt.
Und wie erreicht man diese Gelassenheit?
Durch die resignative Reife. Ja? Also, dass vieles, wenn man so will, nicht realisierbar ist, dass die Herausforderung der Niederung des Alltags auch mit der Liebe nicht zu bewältigen sind, ja, und dass es letztlich auf die Dauer auch angenehmer ist, die Gelassenheit an die Stelle dieser zwanghaften Besessenheit zu setzen.
Ja, da sagen Sie was. Trotzdem gibt es ja viele Ehen, die Scheidungsraten zeigen es ja, jede zweite Ehe wird geschieden, inzwischen in Großstädten zumindest. Und da bestimmen Streit und Konflikte die Tagesordnung. Und oft wird das ja auch als das Ende der Ehe angegeben.
Also lassen Sie mich zwei Dinge dazu sagen. Ich glaube, wir erliegen häufig einer Wahrnehmungsstörung über die Ehe. Die Zahlen, die Sie eben auch zitiert haben, sind ja bekannt. 200.000 Scheidungen pro Jahr in Deutschland. Fast jede zweite Ehe wird geschieden und dabei verlieren wir aus dem Auge ein paar andere Tatsachen, nämlich dass noch niemals in der Geschichte der Menschheit so viele Menschen so lange mit einem demselben Partner zusammenlebten wie heute, einfach durch die verlängerten Lebenszeiten. Man kann es aber in Zahlen noch genauer ausdrücken. Über die Hälfte aller erwachsenen Deutschen sind verheiratet, das sind eheähnliche Partnerschaften noch gar nicht eingerechnet. Und von denen wiederum über die Hälfte schon 45 Jahre. Und neuere Untersuchungen zeigen, dass diese zu 60-70% sogar zufrieden sind mit ihrer Ehe. Das heißt, von einer Krise der Ehe zu sprechen oder von einem Auslaufen des Modells geht an den Tatsachen vorbei. Aber die Literatur, Sie brauchen sich nur Romane anzuschauen, die Presse, was verkauft sich dort? Dort verkauft sich die Krise der Ehe viel besser. Kurt Tucholsky hat das vor über 80 Jahren sehr schön auf den Punkt gebracht. Seine Ehe war zum größten Teil verbrühte Milch und Langeweile. Darum wird beim Happy End gewöhnlich abgeblendet. Das heißt, das ist der Grund, weshalb ich das Buch auch geschrieben habe. Ich habe mir die Frage gestellt, was machen diese vernachlässigten Paare eigentlich richtig? Der zweite Teil Ihrer Frage bezieht sich auf das Streiten, auf die Infragestellung einer Ehe durch Streit. Da ist natürlich so, dass Streit und Ärger eine schlechte Presse hat. Ja, man hat so die Vorstellung, dort wo Harmonie in einer Ehe herrscht, das ist eine gute Ehe. Und das scheint mir auch ein Irrweg zu sein. Ich habe in meinem Buch geschrieben, ordentlich ärgern und vernünftig streiten. Ich glaube, ärgern, sich über den anderen ärgern und streiten, ist eine hervorragende Möglichkeit, sozusagen mit dem unvermeidbaren Ärger, den jeder im Laufe einer intimen Beziehung hat, fertig zu werden. Und es kann sogar ein Verbesserungsvorschlag innerhalb einer Paarbeziehung sein. Meine Erfahrung ist die, dass der nicht genutzte Streit dazu führt, dass der Ärger abgelagert wird, gebunkert wird, ja, und sich dort zu etwas viel Destruktiverem ausbaut, nämlich zu Unzufriedenheit, zu Hass und zu Ekel. Das sind alles Gefühle, die sozusagen für die Gestaltung einer Vernunft-Ehe nicht mehr zur Verfügung stehen und destruktive Konsequenzen haben.
Es ist schön, dass Sie eben Tucholsky zitiert haben. Ich habe auch was von Tucholsky, nämlich man liebt sich auseinander und zankt sich zusammen. Das heißt also nicht jedem Konflikt aus dem Weg gehen, sondern im Gegenteil?
Im Gegenteil, ja. Ich glaube, nur wer sich nahe kommt, streitet sich, oder wer sich zu nahe kommt, das ist die eine Seite. Also Streit muss überhaupt nicht, wenn man so will, Ausdruck von Distanz oder Zwietracht sein, aus meiner Sicht eher des Gegenteils. Ich würde mich auch nur mit jemandem streiten, der mir nahe steht. Und Streit erzeugt eine Form von Nähe. Der andere ist mir so viel wert, dass ich mit ihm streite. Und das ist etwas, was häufig ausgeblendet ist. Also insofern finde ich das einen sehr, sehr weisen Satz, den Tucholsky da sagt.
Streiten verbindet. Arnold Retzer, Arzt und Psychologe, lobt die Vernunft-Ehe, hat eine Streitschrift für mehr Realismus in der Liebe verfasst, eine Streitschrift für die Liebe. Bei jedem Streit, es gibt Krach, es gibt Konflikte, es wird vielleicht laut, manche schlagen sich ja sogar. So kann man ja den Konflikt nicht stehen lassen, das ist wahrscheinlich auch nichts. Wie kann ich den umkehren oder wie kann ich verzeihen?
Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also zum einen kann ein solcher eskalierender Streit einen natürlich auch zu der Schlussfolgerung führen, dass hier das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Ja? Also mein Plädoyer für die Vernunft-Ehe bedeutet nicht, Ehe auf Biegen und Brechen durchzuhalten.
Wie kann ich das denn unterscheiden, ob jetzt der Streit produktiv ist oder ob das jetzt wirklich der Endpunkt ist?
Indem man versucht, nicht eine objektive Antwort darauf zu finden, sondern sich selbst fragt, ob das für mich noch erträglich ist oder meinen wichtigen Wertvorstellungen entspricht oder nicht. Ja? Dann kann er aber auch zu etwas führen, dass man sich die Frage stellt, ist es sinnvoll, hier weiter um mein Recht, um mein vermeintliches Recht zu kämpfen? Ja? Das heißt, einzuklagen beispielsweise, was mir zusteht. Ja? Das sind ja die Vorstellungen sozusagen, dass der andere mir etwas schuldig geblieben ist, was immer das ist, Anerkennung, Zeit, Versprechungen, die er gegeben hat und Ähnliches.
Also, dass die Waagschale ausgeglichen ist.
Genau, die gerechte Waagschale ist ja das Symbol, wenn man so will, die Waage für Gerechtigkeit. Wenn einem das nicht gelingt, kann man immer noch auf eine andere Form von Gerechtigkeitsausgleich spekulieren oder sie durchsetzen, das ist Rache. Ja? Also, wenn es mir schon schlecht geht, soll es dem Partner mindestens genauso schlecht gehen. Und all diese Vorstellungen sind geleitet von der Idee der Gerechtigkeit. Und es gibt manche Paare, die haben nach der Scheidung den intimsten Teil sozusagen ihrer Paarbeziehung, weil Rache auch eine Form von Intimität ist. Die destruktiven Seiten sind natürlich erheblich, besonders der Rache. Und da kann ein möglicherweise altmodisch klingendes Handlungsmodell, eine altmodisch klingende Vorstellung hilfreich sein, die nenne ich Vergebung. Vergebung, da gibt es aber viele Missverständnisse, wie ich sie verstehe, bedeutet Vergebung das Aufgeben von Ansprüchen, die man im Sinne von Rabattmarkenkleben, von Schuldscheinen schreiben, angehäuft
also
hat.
Also da kommt wieder die resignative Reife ins Spiel.
Genau. Es klingt so ein bisschen moralisch hochstehend, der Klügere vergibt, der Reifere und Ähnliches. Ja? Ich glaube, auch das kann eine Entlastung sein. Die Ansprüche aufzugeben, was sich unter Vergeben versteht, kann auch die Form annehmen, dass man eine Last ablegt, die einen auch Mühe gemacht hat, weil das Einklagen von Ansprüchen, die Rachefeldzüge, auch kein Honigschlecken sind. Also wenn man so will, man kann sich das Geschenk des Vergebens machen. Ja? Das heißt, Vergeben hat im Grunde genommen gar nicht so viel mit dem Partner zu tun, den man vergibt, sondern hat sehr viel mit einem selbst zu tun, dass man Ansprüche aufgibt. Und das natürlich eine andere Form der resignativen Reife darstellt.
Jetzt haben Sie ja eben selbst gesagt, Herr Retzer, wer sich liebt, der kommt sich näher und der streitet sich selbstverständlich auch. Gibt es denn Regeln zum Streiten, damit es nicht eskaliert?
Also aus meiner Sicht gibt es die nicht, beziehungsweise ich würde mich weigern, sie aufzustellen. Dann hätte ich wieder das Problem der Ratgeber, wie man das machen sollte. Ich glaube, wichtig ist, dass man versucht, aus seinem Herzen keine Mördergrube zu machen. Dass man nicht versucht, viel zu bunkern und anzustauen, weil dann sozusagen im Entstehungsstadium von Ärger, von Streit die Dinge handhabbarer sind.
Wäre das nicht das Gegenteil von Vernunft, wenn man jeden Ärger gleich immer rauslässt?
Wieso?
Das ist eine Frage an Sie.
Ja, nein, ich halte das für etwas Hochvernünftiges, ja, weil man damit es vermeidet, dass man sich vernünftig zusammennimmt. Ja. Gute Miene zum bösen Spiel. Ich will jetzt das, was mir brennend durch den Kopf geht, auf dem Herzen liegt, vernünftigerweise zurückhalten. Und das halte ich für unvernünftig.
Jetzt haben Sie eben schon mal gesagt, Herr Retzer, der Richtige, den Richtigen, die Richtige, das gibt's gar nicht. Ich muss ihn so sehen, wie er ist und nicht, wie ich ihn haben will.
Halte ich auch für eine unvernünftige Strategie. Setzt voraus, man könnte den anderen richtig sehen. Und das ist ja auch eine gängige Vorstellung. Ja? Also man sieht den anderen zunächst einmal, wenn man sich verliebt, durch die sogenannte rosarote Brille, das heißt falsch. Und dann im Laufe der Zeit hat man den Eindruck, jetzt weiß man eigentlich, wer er wirklich ist. Und manche meinen, dass sie erst von dem Scheidungsrichter bemerkt haben, mit wem sie da eigentlich wirklich verheiratet waren. Aus meiner Sicht sind beide Sichtweisen, also die durch die rosarote Brille, wie die von dem Scheidungsrichter, falsch. Wir können uns nur Illusionen über den Partner machen, weil wir nie richtig wahrnehmen können. Wahrnehmung ist für mich so etwas wie ein Scheinwerfer, mit dem wir ins Dunkle leuchten und im Scheinwerferkegel taucht etwas auf und vieles bleibt im Dunkeln. Wir haben also nur die Möglichkeit, den Scheinwerfer in eine bestimmte Richtung zu lenken, aber niemals den anderen richtig oder vollständig zu sehen.
Wir können uns Illusionen machen, sagen Sie, Herr Retzer, in Ihrem Buch schreiben Sie sogar, wir sollten uns Illusionen über den Partner machen, darüber reden wir gleich. Arnold Retzer, Paartherapeut und Leiter des Systemischen Instituts in Heidelberg, Arzt und Psychologe und praktizierender Vernunftgatte. Wie lange schon?
Seit 22 Jahren.
Das ist schon eine ganz schöne Zeit. Gibt es ein Geheimnis langjähriger Ehen?
Also ich kann das Geheimnis meiner langjährigen Ehe verraten. Ich habe es unterlassen, mich von meiner Frau scheiden zu lassen. Und meine Frau hat es unterlassen, sich von mir scheiden zu lassen. Das scheint mir die wichtigste Voraussetzung gewesen zu sein, dass ich noch verheiratet bin.
Sehr vernünftig. Jetzt kommen wir zu Ihrem zweiten Musikwunsch. Element of Crime heißt die Gruppe. Der Chef Sven Regner ist auch ein bekannter Autor, hat Drehbücher geschrieben und der Titel heißt Bitte bleib bei mir.
Wenn ein Fluss kein Wasser führt, muss einer, der rüber will, nicht schwimmen. Und wo die Erde niemals bebt, baut man gerne mal ein Haus aus Stein. Und jeder will ein Held sein und irgendeine Heldentat vollbringen. Alles, was ab jetzt geschieht, mich nicht mehr interessiert. Wenn du darin nicht vorkommst, bitte bleib bei mir.
Element of Crime, bitte bleib bei mir. Ein Wunsch von Arnold Retzer, Paartherapeut aus Heidelberg und heute zu Gast in Doppelkopf bei HR2 Kultur. Illusionen in der Ehe können sehr vernünftig sein, haben Sie in der letzten Runde gesagt, Herr Retzer. Warum das denn?
Also unter der Voraussetzung, dass sie positive Illusionen sind. Man kann sich natürlich auch negative Illusionen vom Partner machen. Der Volksmund wusste das eigentlich schon immer. Ja, da gibt's ja den berühmten Satz, man soll sich seinen Partner schön saufen. Das ist auch möglich ohne chemische Mittel, also Drogen
Gefallen
oder
macht
Alkohol.
Schön, oder?
Das ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn man so will, selbst seinen Scheinwerfer der Aufmerksamkeit sozusagen auf Positives zu richten. Das hat Effekte für beide. Also derjenige, der sich positive Illusionen über seinen Partner macht, fühlt sich selbst automatisch schon besser, weil es einfach angenehm ist, einen positiven Partner zu haben. Dann ist es so, dass der Partner sich verändert, häufig unter der kommunizierten positiven Illusion. Ja? Das heißt, er versucht, diesem Bild ähnlich zu werden oder sich diesem Bild anzupassen. Wichtig ist, dass der Partner im bestmöglichen Licht gesehen wird, unter der Betonung möglich. Ganz unmögliche Illusionen haben nicht diese Effekte. Ja? Das heißt, der Partner wird versuchen, diesem Bild ähnlich zu werden. Oder wie Marlon Brando das im Paten gesagt hat, mach ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Ja. Und dann trifft, wenn man so will, die Quintessenz dieses Märchens zu, dass der Frosch, der geküsst wird, sich in einen Prinzen verwandelt. Allerdings passiert das Umgekehrte auch. Ja? Wenn man den Partner im schlechtmöglichsten Licht sieht, wird er auch diese Eigenschaft annehmen und aus dem Prinz wird wieder ein Frosch. Das heißt, dort geht es nicht, wenn man so will, um die Wahrheit.
Das ist schon wahr.
Wir haben sozusagen nicht die Wahl zwischen wahr und unwahr, sondern wenn man so will, nur die Wahl zwischen positiven und negativen Illusionen. Und da sollte man vorsichtig in der Wahl sozusagen seines Blickwinkels sein. Und positive Illusionen haben günstige Effekte für beide.
Und als Vernunftgatte, Herr Retzer, können Sie auch der Freundschaft in der Ehe sehr viel abgewinnen.
Ja, also da bin ich nicht ganz alleine. Ich glaube, Nietzsche hat das mal formuliert, sagt, die meisten Ehen scheitern nicht an mangelnder Liebe, sondern an mangelnder Freundschaft. Das, was wir für Freundschaft halten, was sozusagen reserviert ist für ganz andere Beziehungen, dann kommt man möglicherweise zu der Antwort, dass vielleicht Freundschaft sogar etwas anderes ist als eine Ehe oder eine Liebesbeziehung.
Nur bei der Freundschaft bleibt ja die Erotik außen vor, normalerweise wenigstens oder zunächst über Jahre, gibt es natürlich auch Ausnahmen. Wie passt das dann wiederum zur Ehe?
Also ich glaube, die Freundschaft in einer Ehe schließt Erotik und Sexualität nicht aus. Für mich ist ein wichtiger Aspekt, dass es so etwas gibt, was abträglich ist für Freundschaft. Und das nenne ich die Feigheit vor dem Freund. Und das kann ein Teil von Freundschaft sein. Also sozusagen den freundschaftlichen Streit nicht aus dem Wege zu gehen, sondern ihn suchen. Von daher kann Freundschaft auch eine Möglichkeit sein, über das, was wir an positivem Streit gesprochen haben, zu realisieren. Dann ist es so, in einer Freundschaft reicht Wohlwollen dem Freund gegenüber meist nicht aus. Es muss Wohltun dazu kommen. Ja? Und da führt uns die Sprache etwas in die Irre. Ja? Es gibt ja den Begriff Lieben, ein Tätigkeitswort, aber bei Freundschaft gibt es nicht den Begriff Freunden. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Element von Freundschaft, also sozusagen das Tun. Und dazu gehören ganz alltägliche Dinge dazu. Ja? Also was macht man mit Freunden? Man sitzt zusammen, man isst zusammen, man trinkt zusammen, man verbringt Zeit miteinander.
Das ist ja, allerdings verabredet man sich ja auch mit Freunden oder schenkt ihnen ab und zu mal was, ruft an, schickt eine Mail. Nur der Ehepartner ist ja in den meisten Fällen wenigstens sowieso da. Wie kann ich mit dem eine Freundschaft erhalten?
Also ich glaube, manchmal kann es nützlich sein, sich einfach in aller Freundschaft auch mit dem Ehepartner zu verabreden oder eine Mail zu schicken oder Ähnliches. Die Ehe oder die Liebesbeziehung wird für so selbstverständlich gehalten, dass, wenn man so will, diese Dinge, die sich einem Freund gegenüber fast natürlich, hätte ich fast gesagt, realisieren lassen, mit ihm sich zu verabreden, Zeit miteinander zu verbringen, wird in einer Ehe häufig als nicht nötig betrachtet. Und von daher kann dieser Aspekt von Freundschaft aus meiner Sicht sehr vernünftig sein, in einer Ehe zu realisieren.
Also beispielsweise auch jeden Freitag oder Mittwoch gehen wir zusammen ein Bier trinken und unterhalten uns oder gehen ins Kino oder sonst was.
Warum nicht?
Welche Rolle spielt da der Humor?
Also wenn man so will, Vernunft ist, wenn man trotzdem denkt und Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ja? Also wenn man so will, beides ist möglich mit den Schwierigkeiten, mit den Unmöglichkeiten möglicherweise der Ansprüche, der Erwartung an eine Ehe umzugehen. Humor ist aber keine einfache Sache. Beim Humor hört der Spaß sozusagen auf.
Vor allen Dingen, wenn beide nicht den gleichen Humor haben. Oder wenn der eine sagt, naja, das war doch nur ein Witz, stell dich nicht so an. Und der andere oder die andere aber beleidigt ist und das ganz und gar nicht witzig fand.
Absolut. Also insofern ist Humor eine anspruchsvolle Angelegenheit, die setzt voraus, dass man den anderen, den Partner mit einrechnet in seine für humorvoll gehaltenen Äußerungen. Ja. Wichtig ist dabei aus meiner Sicht, dass der Humor an einem selbst ansetzt, sozusagen an erster Stelle steht über sich selbst lachen, ja, und sich selbst nicht ganz ernst nehmen und die Ehe nicht ganz ernst nehmen. Damit relativiert sich dieser todernste Diskurs, den man häufig in Paarbeziehungen hört und wie der Name schon sagt, er ist hart an der Grenze zum Tod einer Ehe. Humor kann aber auch eine gefährliche Seite sein, die sprechen Sie gerade an. Also wenn Humor darin besteht, den anderen lächerlich zu machen oder der Lächerlichkeit preiszugeben, das heißt über den anderen zu spotten, dann ist das eine ganz effektive Kampfmethode, die hochdestruktive Konsequenzen hat. Also wenn man einen Vorschlag zum Humor machen soll, dann den, sich immer in das Lachen mit einzubeziehen, sich selbst nicht so furchtbar ernst nehmen und eher das Ziel zu haben, den anderen anzulachen, als ihn auszulachen.
Ja, und wenn die Ehepartner das alles beherzigt haben, Humor, Illusionen, Freundschaft, wenn sie sich gestritten haben, so wie Sie das vorgeschlagen haben, und trotzdem ist ja eine Trennung oft unvermeidlich, an welcher Stelle?
Das sollten, und das ist auch das Ziel meiner Paartherapie, die Endverbraucher, hätte ich fast gesagt, selbst entscheiden. Weil jeder selbst die Bewertung gibt, hier ist das Ende erreicht. Ja? Oder was häufiger noch schlimmer der Fall ist, dass man sich Illusionen macht, das Ende ist noch nicht erreicht. Ich sehe da eher Probleme auftauchen, dass man das Ende zu weit rausschiebt, ja? Und obwohl Hopfen und Malz verloren ist, man weiterarbeitet.
Oder die Erwartung, die Beziehung ist beendet, die Freundschaft aber nicht. Geht das überhaupt?
Da bin ich sehr skeptisch, ja. Das ist so die Vorstellung, wir können ja Freunde bleiben, ja, und alles wird gut und man kann sich in Freundschaft voneinander trennen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum soll man sich denn überhaupt trennen? Da kann man gleich zusammenbleiben. Ja. Ich glaube, dass das Ende einer Ehe eine tiefgreifende, was könnte man sagen, traumatische Erfahrung ist, die nicht über Wohlwollen oder über Freundschaft einfach abgemildert werden kann. Es ist so, dass eine gescheiterte Ehe bei den meisten ein gescheitertes Lebensprojekt ist, ein zentrales Lebensprojekt. Und von da ist es aus meiner Sicht unvernünftig zu erwarten, dass das in aller Freundschaft und im herrschaftsfreien Diskurs nach Jürgen Habermas oder sowas abgewickelt werden kann. Ja? Also ich mache keinen grundlegenden Unterschied zwischen der Ehe oder eheähnlichen Partnerschaften, auch keinen Unterschied zwischen heterosexuellen oder homosexuellen Partnerschaften. Für mich ist das kein Unterschied.
Zum Schluss vielleicht noch, ein Paar ist auf der Höhe seiner Beziehung mit allem Streit und allem, was dazugehört, und weiß nicht, was sollen wir tun, bleiben oder gehen.
Diese Situation bleiben oder gehen nicht als ein Problem ansehen, sondern als eine Situation, die einem passieren kann. Und dem Versuch zu widerstehen, jetzt, obwohl man nicht genau weiß, in welche Richtung es gehen soll, zusammenbleiben oder auseinandergehen, das nicht übers Knie zu brechen. Sondern irgendwo gehört das sozusagen zu unserer Konstitution dazu, zur Ambivalenz, wenn man so will. Goethe hat das sehr schön formuliert, zwei Seelen sind in meiner Brust. Ja. Ich könnte ein Leben lang mit einer Frau zusammenleben, wenn ich jeden Tag gehen könnte. Das heißt, die Situation des Zweifels, ob man zusammenbleiben will oder sich trennen, gehört aus meiner Sicht zu dieser Ambivalenz dazu.
Passt vielleicht ja auch ein bisschen zu Ihrem letzten Musikwunsch, Rolling Stones. You can't always get what you want. Also auch wenn man nicht alles bekommt, was man sich wünscht, sollte man es vielleicht versuchen, um das zu bekommen, was man braucht.
Also eine gelungene Ehe ist vielleicht vergleichbar dem Verzehr von Artischocken. Nach dem Essen liegt mehr auf dem Tisch als vorher oder auf dem Teller, nämlich die Blätter, die ungenießbar waren, die nicht verzehrt wurden.
Lob der Vernunft-Ehe. Der Heidelberger Paartherapeut und Vernunftgatte Arnold Retzer war zu Gast in Doppelkopf bei HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen für Ihre Fragen, Frau Röder.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.